jungen Blick auf Migration auch, wo wir jetzt im Zuge der Flüchtlingskrise wirklich sehr viel Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir das an ein sehr junges Publikum transportiert? Was sind die Themen, die dort noch vielleicht noch mal spezifisch ein bisschen anders ticken, als es nun bei der Frage des 45-Jährigen, der sich überlegt, ob seine Rente jetzt noch sicher ist nach der Zuwanderung? Das ist natürlich was sehr anderes. Und wir arbeiten sehr intensiv daran, wie können wir die Ansprache an das Publikum gestalten? Und da sind wir auch bei dem Thema Relaunch. Wir waren ja vorher eine Sendung, die komplett aus dem Greenscreen kam, eine Sendung, die ein sehr popartiges Design hatte, sehr, sehr intensiv, sehr farbig. Und wir haben ja einen total radikalen Bruch vollzogen. Also unsere Grundoptik jetzt besteht aus Beton. Also kann man, also viel größeren Gegensatz gibt es nicht mehr. Wir sind aus dem kompletten Greenscreen mit nicht einem realen Element aus dem Moderator hin in ein reales Umfeld. Und das sind dann eben halt genau auch die kleinen Stellschrauben. Da geht es um das Thema authentisch sein. Wie viel lasse ich zu? Wie viel darf ich sehen? Bei uns wird jeden Tag live die Redaktion vorgezeigt. Gibt es sonst auch nicht. Hat auch erstmal für großes Befremden gesorgt. Wir mussten den Leuten erklären, nein, das sind keine Schauspieler. Auf die Frage, ja, das muss doch gefaked, das ist doch aufgezeichnet, da ist doch um 8 Uhr keiner mehr und arbeitet. Doch, wenn wir dann eine Sendung haben, dann arbeiten wir da auch noch. Aber da sehen wir, da sind wir beim Thema Vertrauen oder wie weit bin ich weg? Medienvermittlung in den Schulen ist so, dass ein Deutschlehrer, der irgendwo mal in einem Kurs gehört hat und mit einem Buch von irgendwem arbeitet, erzählt, pass auf, so wird Zeitung gemacht. Das ist ja total super. Bringt aber gar nichts. Die haben keine Ahnung, wie wir als Medien arbeiten. Wenn wir Schülerführungen machen, davon machen wir mittlerweile reichlich Schüler und Studenten, die wir da durchbringen, weil ich das unheimlich wichtig finde, denen zu erzählen, wie passiert das. Und natürlich kriege ich dann die üblichen Fragen. Ja, wann ruft denn eigentlich mal das Bundespresseamt an und erzählt, was wir heute machen müssen? Sage ich, das passiert jetzt eher selten bei uns. Und das kommt auch nicht so richtig gut an, wenn die das tun. Aber ihr könnt euch gerne mal einen Tag daneben setzen und könnt mal gucken, ob das wirklich nicht passiert. Ich stelle fest, es passiert wirklich nicht. Ist hochinteressant. Die haben an ganz vielen Punkten da das Bedürfnis, das zu hinterfragen, was erstmal demokratietheoretisch gar nicht schlecht ist, zu sagen, ich glaube nicht einfach das, was die mir erzählen, sondern ich will wissen, wie wird das produziert. Mhm. Wir haben eine Verpflichtung, das viel mehr vorzuzeigen, zu sagen, so arbeiten wir hier, bitteschön. Das kann in Form von Führungen passieren, das kann in Form von, ich zeige mehr in sozialen Medien passieren, aber das sind die wichtigen Punkte. Und das ist dann am Ende auch authentisch. Nicht irgendjemand zu sagen und der sagt jetzt so, ich erkläre euch jetzt mal, wie junge Nachrichten funktionieren. Hey, seid ihr dabei? Und sich einen Jugendslang anzugewöhnen, den er im Alltag niemals gebrauchen würde. Wir können ein bisschen jugendlicher in der Sprache sein, weil meine Redakteure einfach auch jünger sind und häufig auch anders sprechen als ich. Und ich sitze auch manchmal vor und sage, huch, sagt man das jetzt so? Ja, offenbar. Ist schön und gut, sollen sie bitte auch so machen.
Aber ist es nicht ein bisschen insofern schwierig, als Sie machen eine Fernsehsendung, die so im Netz quasi kein entsprechendes Angebot hat?
Doch.
Also, ja, aber Sie sind nicht als Netznachrichtenmarke wirklich aktiv.
Doch,
ja. Also ich meine, dass sie eine Website haben, das ist mir schon klar, aber ich würde jetzt nicht wissen, also da wäre es mir neu, dass die RTL2News.de eine Webseite wäre, die jetzt sozusagen im Netzkonzert die Informationsangebote eine Rolle spielt.
Ich glaube auch, dass die Website, das ist ähnlich wie die Dachmarke Funk oder sowas, die nimmt natürlich auch gerade in der jungen Zielgruppe eigentlich überhaupt keine relevante Rolle mehr ein. Also wir hatten es ja mal, dass wir sagten, wir sind portalgestützt, dann kam die Phase, wo wir sagen, wir sind suchmaschinengestützt, alles kommt über Google, jetzt sind wir Social Media gestützt, alles kommt über Facebook. Und da sind wir natürlich sehr viel aktiver und sehr viel erfolgreicher. Also da haben wir eine Reichweite durchschnittlich von weit über 1 Million. Also da sind wir in den Feldern, wo wir auch mit der TV-Nachrichtensendung operieren. Okay. Und insofern, das ist für uns die Frage der Netzmarke. Nächste Phase ist auch da natürlich Snapchat, die jetzt bald kommt, um wirklich nochmal in die ganz junge Zielgruppe reinzugehen. Und natürlich ist das für uns relevant und das wissen wir auch, dass wir den glücklichen Zug haben, dass wir in einem Programmumfeld senden, wo wir mit Unterhaltung die Jugendlichen reinziehen und es dann schaffen, sie dort zu halten. Das ist unsere tägliche Aufgabe im TV. Und parallel dazu bauen wir seit einiger Zeit eine Marke auf, die genauso tickt, aber sich stärker an sozialen Medien orientiert als an einer Website und der Frage, wie viel da abgerufen wird.
Frau Borgstedt, Sie hatten als ein Beispiel für ein Thema, was die jungen Jugendlichen beschäftigt, die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingsdebatte genannt. Gab es noch weitere, die man sagen, wo man sagen kann, 2015, 16? Also war das dominierende sozusagen politische Thema für die oder welche waren dann noch von Relevanz?
Nein, das war jetzt schon auch ein Thema, was wir gesetzt haben, okay, was wir uns angucken wollten. Aber haben eben auch gemerkt, dass das natürlich ein Themenfeld ist. Und das andere, hatte ich auch schon kurz erwähnt, ist natürlich alles, was mit Digitalisierung und den eigenen Daten zu tun hat. Und das wird auch noch sehr viel stärker werden, denke ich. Also das ist eben jetzt wirklich raus aus diesem Punkt das macht man jetzt einfach so, sondern die interessiert jetzt wirklich, was ist in 10 Jahren mit all dem, welche Auswirkungen hat das auf meinen Arbeitsplatz und so weiter. Also auch gerade dieses ganze Schutz- und Sicherheitsthema, das ist ein großes Thema. Und auch wie stark will ich mich dem anpassen oder wo suche ich wieder analoges, authentisches, also welche Sättigungsformen sind da schon, Sättigungseffekte sind da schon erreicht. Also es ist schon auch mindestens genau ein Thema, genauso großes Thema.
Ich frage mich gerade jetzt vielleicht ganz aktuell in diesen Tagen und Wochen, wird ja sehr oft dann auch in die USA geguckt mit der Wahl, die bevorsteht. Im Sommer gab es mal die große Aufmerksamkeit, vielleicht bei der jungen Zielgruppe weniger, was das Thema Brexit, Europa, da ist irgendwas passiert, was mal durchgedrungen ist. Anschließend da die Frage, hat das deutsche Nachrichtenfernsehen auch darunter zu leiden, dass wir eine große Koalition haben, in der sehr viel Konsens herrscht? Also wir erleben in den USA einen selten so zugespitzten Wahlkampf um alles oder nichts. In Großbritannien hat sich so etwas, also für die britischen Jugendlichen, da auf einmal entfacht, wo nach dem Referendum ja eine ganze Politisierung entstanden ist. Und in Deutschland, ja, fehlt das, sage ich jetzt mal. Wir haben nicht das Thema, was die Gesellschaft, also Flüchtlingsdebatte vielleicht.
Ja, aber selbst da haben wir ja auch festgestellt, so ein Grundkonsens ist da. Das ist, das ist auch nicht so konfliktgeladen gewesen. Natürlich gibt es die ganze Palette, aber das war auch nicht etwas, woran die jetzt, oder aus, ja, von der Basis ausgehen, die jetzt aktiv geworden wären. Die Frage ist ja auch eigentlich, was aktiviert sie? Und Aktivierung wäre ja eben schon, Nachrichten wahrzunehmen. Also ich muss ja irgendwie dieses Interesse haben, ob ich jetzt dafür dann auf die Straße gehe oder überhaupt erstmal mich weiter informiere. Das muss da sein. Und das ist in der Tat bei vielen anderen Themen im Alltag nicht so sehr gegeben. Und dass das dort alles als Konsens erscheinen mag, glaube ich sofort. Aber das wäre es auch in Zeiten einer anderen Regierung. Also das ist einfach so weit weg, da wird gar nicht zugehört.
Also ja. Das ist und ich finde, also ich persönlich finde es nicht erstrebenswert, eine Situation wie in den USA zu haben. Das ist ja immer das, schön, wenn sich Leute interessieren, wenn sie sich so interessieren, dass sie sagen, ich hasse Hillary Clinton oder wenn Donald Trump gewinnt, dann gehe ich in einen bewaffneten Widerstand. Also da bin ich dann irgendwie nicht mehr dabei. Insofern, Interesse ist immer schön, aber wir müssen schon noch aufpassen, dass wir uns irgendwie in den Regeln bewegen. Und da haben US-Medien eben halt auch in den vergangenen Jahren, dadurch, dass sie immer stärker meinungsorientiert geworden sind, dadurch, dass sie Spezialmedien herausgebildet haben, dadurch, dass wir dort in sozialen Medien, wie gesagt, Bots ist so ein Thema, aber auch da eine totale Ausspaltung der Gesellschaft haben, haben wir diese Tendenz zu diesen Parallelgesellschaften, die sich so in sich drehen. Und das ist eine Gefahr. USA haben wir häufig Entwicklungen, die später immer zu uns schwappen, die wir auch haben, große Koalition hin oder her, dass sich dieser Informationskreisel irgendwie dann befeuert durch eigene Freundeskreise, durch Medien, die da reinsteuern, durch teilweise Akteure, die versuchen, das bewusst zu manipulieren, sei das Russia Today, die das schon sehr gut beherrschen, zu meinem Leidwesen, und dass wir da weiterhin also Medien brauchen, die das sortieren, die sagen, wir haben hier einen anderen Anspruch. Wir sind weder Oppositionsmedien, noch sind wir Regierungsmedien. Wir sind keine Trump, keine Clinton, keine Gabriel, keine Merkel-Medien, sondern wir versuchen euch bestmöglich, ja, bei allem, was das auch immer an Schwierigkeiten birgt, aber bestmöglich einen Blick zu ermöglichen, wo ihr wirklich eine Meinungsbildung auch noch haben könnt und nicht nur das Wiederkäuen dessen, was ich mir vielleicht wünschen würde an Meinung. Das muss doch das Ziel sein, was wir uns weiter erhalten. Ob wir das auf junge Zielgruppen, auf ältere Zielgruppen anwenden, ist mir dabei fast egal. Aber das muss es sein, was wir da versuchen. Das versuchen wir jeden Abend irgendwie mit einer 500.000 Menschen unter 30 zu machen. Und das ist das, wofür ich da kämpfe. Und was mir wichtig ist, das mag den einen oder anderen überraschen, der sich mit RTL 2 eine gewisse Meinung gebildet hat. Oder es muss auch nicht jedem gefallen, was wir dort machen. Oder man kann das Anbietern finden, wenn wir hinten Musiknachrichten machen. Aber ehrlich gesagt, ich als Jugendlicher habe mich auch für Musik interessiert und ein ganz klein bisschen weniger für tote Dirigenten mit 95, die ja auch stattfinden. Das ist jetzt nicht nur so, dass wir öffentlich-rechtliche Formate hätten, wo nun Frau Merkel von der Position 1 bis zur Position 15 kommt und inwieweit die Lottozahlen relevanter sind als Sarah und Pedro, das muss man mir auch noch erklären. Aber das sind alles die Kleinigkeiten. Man muss es nicht mögen, was wir tun. Aber mir ist wichtig, dass wir diesen Anspruch haben. Und ich möchte, dass wir in Zukunft, wir haben es gesehen beim ZDF, das ist in dieser Zielgruppe klinisch tot, was Nachrichten angeht, mit 0,4% Anteil. Ich möchte, dass wir eine Vielfalt an Medien haben. Gerne Funk, gerne andere. Ich möchte, dass wir da gemeinsam als Medien hinkommen, so einen Konsens wieder zu haben und weiterhin Menschen in der Masse damit zu versorgen, damit wir eben nicht in diese Vereinzelung kommen, in diese Polarisierung reinkommen und damit wir das, was wir an pluralistischer Mediengesellschaft haben, bitte auch weiter erhalten.
Ich glaube auch, dass tatsächlich, da das so ein bisschen, um da auf das aufzugreifen, was wir vorhin gesagt haben, ich glaube, dass da tatsächlich das auch so ein bisschen hilft, von verschiedenen Seiten ranzugehen. Also ich hatte das vorher auch gar nicht als Antagonismus aufgebaut, sondern mehr, wenn man einen TV-Kanal hat, wo man jüngere Leute so wie Schuh schon anspricht und die Möglichkeit hat, diese Reichweite mitzunehmen, um da auch noch Informationen unterzubringen, dann ist es, dann erreicht man darüber eine gewisse Anzahl. Wenn man sagt, man macht im Netz Formate, wo man quasi für politisches Bewusstsein, dann ist es nochmal einen anderen Gang, dann hat man dafür auch wieder Leute. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung in einem sich differenzierenden Mediensystem, verschiedene Zugangspunkte zu dieser Themenwelt zu haben. Und ich glaube, da gibt es nichts, was jetzt irgendwie besser ist oder schlechter oder verwerflich. Oder ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich eben bewusst ist, es ist nicht, muss nicht das Ziel sein, dass man sagt, okay, wir haben es geschafft, wenn wir bei der Tagesschau 100% Einschaltquote haben und jeder um 20 Uhr vorm Fernseher sitzt, dann ist es irgendwie geschafft. Sondern die Frage ist, wie viele mögliche Zugangspunkte, um sich selber ein politisches Willensbildungsprozess einzutreten, haben wir in unserer Medienwelt. Und deshalb ist es ja auch total wichtig, dass es an den verschiedenen Punkten Nachrichten gibt. Und Polarisierung haben wir total auch. Also wenn ich sehe, wenn wir mit Nemiel Hassan einen Host mit Kopftuch auf ein politisches Thema setzen und die einen identitären Rapper interviewt, dann habe ich in den Kommentaren nicht das Gefühl, dass wir in Deutschland keine Polarisierung haben, sondern im Gegenteil.
Das stimmt. Es gibt nur nicht die zentralen, also das zentrale Thema sozusagen. Ne? Also es macht sich dann im Kleinen bemerkbar, eben in solchen Formaten. Herr Kruse, noch mal eine Frage. Sie hatten vorhin gesagt, es gab auch Befragte, die dann gesagt haben, ich informiere mich auch zum Beispiel über TV Total zum Zeitpunkt der Erhebung. Gibt es noch andere Formate, die man vielleicht nicht im Kopf hat, über die sich die junge Zielgruppe sozusagen so ihre Meinung bildet oder sozusagen Informationen bezieht? Wurden da noch andere genannt?
So in der Form, das Problematische ist ja immer wieder diese Ausdifferenzierung, mit der wir es haben. Also jedes noch so kleine Interesse findet irgendwo ein Pendant, wo man es irgendwie befriedigen kann, aber das lässt sich dann nicht zusammenfassen, dass es jetzt irgendwie noch das Format wäre, was tatsächlich so viele... Wurde viel genannt, was viele andere Formate, aber man kann das nicht irgendwie zusammenführen.
Weil wir jetzt ja gerade vom
Heute Show ist heute halt so ein Ding, was wir im ZDF an manchen Stellen halt echt sehen, dass die Leute im Prinzip sich informieren über die Heute Show und die Heute Show auch als eine Informationssendung wahrnehmen.
Aber wir kommen gleich zur Schlussrunde. Noch Frau Borgstedt, nochmal die Frage. Wir kamen vorhin mal drauf, die Konfusion aus der Masse der Angebote sozusagen Orientierung zu suchen. Es werden auch Instanzen gesucht. So, da sagten Sie, das sind unter Umständen eben halt dann manchmal eher der Freund oder der Bekannte, dem man vertraut, der dann was teilt, zum Beispiel in Social Media. Wie weit dürfen sich denn dann Medien auf die Zielgruppe zubewegen, ohne dass sie irgendwie den Status einer Instanz verlieren? Also jetzt vielleicht weniger bei den RTL 2 News, aber man merkt es ja bei einigen Online-Angeboten, der Verlage, die sich jetzt wirklich so dermaßen ranschmeißen und sozusagen auf coole Sprache machen, um sozusagen sich ranzurobben, wo ich dann glaube, irgendwann ist dann auch nicht mehr der Respekt vor einer Instanz da, oder?
Ja, und das haben wir ja eben auch schon gehört. Also das können die ja so gut entlarven. Die haben ein unfassbares Gespür, wo man es von außen vielleicht noch gar nicht so merkt. Okay, bestimmte Dinge... Das ist dann wirkliches Ranschmeißen, da fällt das auch Außenstehenden oder auch Menschen über 40 schon auf, aber das geht bei denen doch noch sehr genau in die Tiefe, die merken ja auch schon eben gesagt, wenn die untereinander kommunizieren, wer da nicht so drin ist in der Gruppe oder wer irgendwie anders spricht, wir machen ja auch oft solche Online-Chats mit Jugendlichen und so weiter, die haben unfassbares Gespür dafür, dass da irgendjemand schreibt, der nicht zu ihnen gehört, also auch wenn das einer von uns moderiert und so weiter, also das ist sicherlich nicht der Weg, so ähnlich zu klingen, so ähnlich auszusehen. Also gerade eben über das Ästhetische oder das Sonstige kann man eben nicht versuchen, sie zu imitieren. Das funktioniert nicht. Und es ist auch nicht so, dass es nur die Peers sind. Wir stellen ja fest, dass die neuerdings auch wieder auf ihre Eltern vertrauen, zum Beispiel, was solche Sachen angeht. Also zumindest, wie würdest du das machen? Wie würdest du das sehen? Das ist ein offenes Verhältnis. Das ist nicht mehr so, dass es die Älteren sind, von denen die sich abgrenzen. Also es ist ganz genauso cool sein, wenn da jemand steht und in seiner Sprache das vermittelt und mich das irgendwie persönlich anspricht oder anfixt, also in irgendeiner Form. Ja? Das ist also nicht so, dass es die Ähnlichkeit ist zu der Zielgruppe, sondern es ist eben, ja, sind so bestimmte Touchpoints, die kommen durch Themen, die kommen durch ein interessantes Format.
Dann würde mich in der Abschlussrunde mal interessieren, was glauben Sie, wird uns in den nächsten 6 Monaten, was ist das Thema, was die junge Zielgruppe am ehesten beschäftigen wird in den nächsten 6 Monaten? Bleibt es die Flüchtlingsdebatte? Wird es US-Politik? Aber das ist vielleicht nur sehr kurz. Also einmal die Runde durch. Was glauben Sie, was die nächsten 6 Monate so ein Thema sein könnte, was uns noch länger begleitet, um mal von der Tagesaktualität wegzukommen?
Das ist schwierig. Also es darf schon da sein und wird bleibt an Rang 1.
Bleibt es einfach.
Ich denke schon, dass die ganze Integrationsthematik, die ungelöst erscheint, auch für diese Zielgruppe, natürlich weiterhin ein extrem wichtiges Thema bleibt als großes Thema. Dann gibt es eben die vielen kleinen. Also schwierig.
Ja, mit einer Verschiebung von der Flüchtlingsfrage weg, das, was wir jetzt schon erleben, von der Flüchtlingsfrage weg, hin zu einer Frage von, ja, Integration ist die nette Formulierung, aber auch hin zu der Frage Glauben, ja, wird Herr Scheuer mal wieder aufmachen dieses Wochenende mit einem spannenden Antrag, zum Umgang mit dem Islam, wie die CSU ihn sich vorstellt, Glaube, Integration, Islamismus und Anschläge, weil das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und ich fürchte, dass das Thema ist, was uns weiter beschäftigen wird aufgrund der Lagen, die da noch reinkommen.
Burkhard?
Ja, also ich glaube auch, dass das Thema uns weiter begleiten wird, auch gerade deswegen, weil, worüber wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, wenn man ja so überlegt, wie setzt sich denn die Zielgruppe zusammen, dann haben wir da jetzt schon einen sehr großen Teil mit einer Migrationsgeschichte und kommen jetzt ja über die Flüchtlinge nochmal sehr viele dazu, die auch sehr jung sind. Das heißt, da reden wir ja auch davon, wenn wir die ja in der Gesamtheit sehen, die Zielgruppe, dann ist das auch eine Zielgruppe, wo das einfach, also wo Zweisprachigkeit und die Frage, wie sieht meine Identität aus, wie sieht meine Religion aus, was bedeutet das für Geschlechter, Bilder für meine Sexualität und für alles, was da damit zusammenhängt, eine total große ist. Ein weiteres, glaube ich, auch großes Thema, was auch ja nicht so mit der total politischen Agenda korreliert, aber dann doch an vielen Stellen, ist für mich auch dieser Bereich Ernährung, Nachhaltigkeit. Also so diese ganze Veganismus, ja oder nein, wie nachhaltig lebe ich oder wie gehe ich auch sozusagen mit der Welt, in der ich lebe, um Tierschutz und diese ganzen Themen. Und dann kommt noch als Thema dazu, ich finde immer, wenn tatsächlich schlimme Breaking News Ereignisse passieren, dann ist das natürlich auch in einer jungen Zielgruppe nochmal ein ganz anderer Effekt, weil wir sind schon so ein bisschen abgestumpft. Wir können uns dann immer sagen, naja gut, aber damals am 11. September, da war es ja noch schlimmer und es wird ja immer alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so. Wenn man zum ersten Mal so einen Amoklauf bewusst irgendwie medial miterlebt, dann hat man das Gefühl, die Grundfesten meiner Welt brechen zusammen. Und da ist auch für uns als Medien dann die Frage, inwiefern sind wir auch Ansprechpartner für Verunsicherung?
Herr Kruse, was glauben Sie, was die junge Zielgruppe noch?
Das ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ich glaube, momentan Angst hat Hochkonjunktur. Und okay. Ich glaube, das, was irgendwie als erstes eskaliert, und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es irgendwas mit Terrorismus zu tun haben wird oder Probleme bei der Integration durch diese Umtriebe von AfD und anderen Konsorten. Das wird verfangen, weil das die Leute beschäftigt. Ich glaube aber auch in dem Moment, es gibt eine Sache, die ist ein Evergreen, nämlich Naturkatastrophen. Also wenn das wieder kommt, Naturkatastrophen, da bin ich ganz bei Ihnen, auch sowas wie Tierschutz. Ich glaube, es gibt kein Segment in der Bevölkerung, wo Tierschutz für so wichtig erachtet wird wie in dem jungen Segment. Das hat auch was, aber was genau es sein wird, das hängt davon ab, was passiert und das kann ich leider nicht voraussehen.
Wenn wir das wüssten, das wäre viel wert. Aber Vorhersagen sind immer schwierig und gefährlich auf so einem Panel, das stimmt. In dem Sinne darf ich danken einmal Silke Borgstedt, Sophie Burkhardt, Henry Kruse und Matthias Walter für die Diskussion. Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. an und dann gehen wir nach vorne.
Ja. Eigentlich war das Thema ja neue Formate der Politikvermittlung. Wir haben jetzt aber ziemlich viel darüber gehört, finde ich, über den Kurzschluss, nur weil junge Menschen keine Fernsehnachrichten gucken, würden sie sich nicht für Politik interessieren. Was ganz sicher nicht richtig ist, weil Frau Bockstedt hat ja auch vor ganz richtig gezeigt, man interessiert sich sehr wohl für Themen. Und dass die klassische Mediennutzung setzt eigentlich biografisch bei den meisten Menschen ja eigentlich erst mit dem Eintritt ins Berufsleben ein, dass man eine Zeitung abonniert oder sich die klassischen Formate anguckt. Und ich fand das jetzt, wie gesagt, ich halte es für einen Kurzschluss und mich hat es ein bisschen gewundert, dass jetzt auf dem Podium eigentlich kein erfahrener YouTuber sitzt, der nämlich was über neue Formate erzählen könnte. Ich glaube, Funk ist jetzt noch nicht so repräsentativ. Sie haben ja gerade erst angefangen und noch keine großen Erfahrungen. Ich denke, in einem Jahr können Sie wahrscheinlich ganz andere Sachen erzählen, hoffe ich mal. Aber ich habe mal kurz per WhatsApp meinen 17-jährigen Sohn zu Hause gefragt und mich nach Le Floyd erkundigt, der ja mittlerweile ein fast etabliertes Nachrichtenformat bei YouTube hat. Und der hat über 3 Millionen Follower und wir haben in Deutschland aber nur 8,7 Millionen 15- bis 24-Jährige. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass die alle so super unpolitisch sind, wenn von diesen 8 Millionen, grob geschätzt, 3 Millionen sich zweimal die Woche Le Floyd angucken. Und wir haben, finde ich, darüber viel zu wenig geredet, dass es längst neue Formate gibt, dass es transferiert wurde ins Internet, dass es eben nicht mehr die Nachrichtenredaktion ist, die sich gut überlegt, was sie da bringt, welche Konzepte sie hat, sondern dass es auch ein Einzelner geschafft hat. Und wenn Sie sich das mal angeguckt haben, die kann man gut gucken. Also die sind, ich wollte eben noch zu Ende. Was ich noch, nicht, dass ich alles gut finde oder so, aber ich stelle das jetzt einfach nur mal fest. Und was wir auch bedenken sollten, wenn wir jetzt sagen, ja, aber das ist ja nur einer und der erzählt da, was ihm gerade passt, dürfen wir ja auch nicht vergessen, etablierte Zeitungen, die Süddeutsche oder FAZ, lesen wir ja auch alle häufig aufgrund bestimmter Autoren, die dort schreiben. Wenn ich von sehe, ein Autor schreibt da, ich weiß, dass der gut ist, lese ich diesen Artikel, auch wenn es mich nicht interessiert. Und ähnlich funktioniert es auch mit der Glaubwürdigkeit, zum Beispiel bei Le Floyd. Die Sendung wird dann angeguckt, egal welches Thema er gerade anpackt. Und also das wollte ich jetzt nur mal, insgesamt in den Raum stellen. Ich finde, wir haben viel zu viel hier übers Fernsehen geredet.
Ja, da darf ich vielleicht ganz kurz einhaken. Es war auch noch eine Kollegin geplant, die sozusagen aus dem YouTube-Kosmos was hätte sagen können, die konnte leider nicht kommen. Also, das, also nur zur Verteidigung vielleicht. Ja. Wir haben sicherlich ja auch Kollegin da, die
das ergänzen, weil die Bundeszentrale sich ja da mehrfach schon bemüht hat. Ich würde da erstmal mal die kritische Frage stellen, ob Le Floyd wegen der Politik, der politischen Inhalte geguckt wird oder wegen was anderes. Zweitens ist es ja überhaupt nicht so, dass hier die YouTube-Formate auf dem Podium sind. Also Frau Burkhardt macht das ja mit Funk. Drittens ist es auch, glaube ich, nicht so, dass das in der Medienwelt noch überhaupt nicht erkannt worden ist. Da ist natürlich auch immer die Frage, was klassische Formate sind. Die Bundeszentrale für politische Bildung macht seit 2014 mehrere News-Formate mit einzelnen YouTubern zusammen, die auch, glaube ich, nochmal anders funktionieren als das, was in den News von Le Floyd
macht. Also nur um vielleicht noch
sozusagen unreflektiert oder wird nicht wahrgenommen.
Herr Walter, Sie wollten noch erwidern?
Ja, Florian Mund wollten wir explizit nicht haben, weil die letzten beiden Jahre da waren. Also da hätten wir nochmal dasselbe gehabt, wie wir es da hatten. Kurz zwei, drei Anmerkungen noch zu dem, was Sie gesagt haben. Es verlagert sich alles ins Netz? Nein. Also das ist das, was ja auch in beiden Studien nochmal drin ist. Ja, natürlich haben wir eine höhere Netzaffinität, aber es verlagert sich nicht ausschließlich ins Netz. Das ist schwierig. Zweite Sache, ich halte Le News nicht für ein Nachrichtenformat, es ist ein Kommentarformat. Und das sagt er selber, so sieht er sich ja selber auch gar nicht. Und das ist, finde ich, nur sehr wichtig. Ich glaube, wir brauchen diese Kommentarformate, stimme ich Ihnen völlig zu. Aber sie sind schon nochmal substanziell unterschiedlich. Und ich glaube, es muss in dieser schwierigen, vielfältigen Medien, Sie sprachen das an, wo Orientierung verlangt wird, müssen wir uns auch, und da sind wir bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich darum bemüht, viel mehr investieren in die Medienbildung. Das heißt also, dass dieser Unterschied erkannt wird. Wann kommentiert jemand? Wann verbreitet jemand unter einem Anspruch von einer gewissen Ausgewogenheit, Neutralität will ich jetzt mal gar nicht sagen, Nachrichten? Ja, völlig egal, auf welchem Kanal, ob es TV ist, YouTube ist, völlig egal. Und wir haben bei YouTube ein großes Leck. Nach Le Floyd und Le News kommt da erstmal ganz wenig. Funk versucht da jetzt viel anzubieten, aber da kommt ganz wenig. Bei YouTube sind es die Rankings, die Top Tens aus dem Unterhaltungsformat, lustiges Krokodil frisst Mann die Unterhose weg und solche Sachen, die milliardenfach geklickt werden. Und wir erleben einfach immer wieder, dass viele gut gemeinte Versuche, dort was zu machen, tatsächlich nicht so richtig verfangen und nicht so richtig fruchten. Von dem Transfer klassischer Nachrichtensysteme in YouTube rein, gut, das funktioniert gar nicht, das sehen wir ja weltweit, dass selbst die großen Nachrichtengiganten aus dem amerikanischen Raum, sobald sie irgendwie versuchen, ihre Beiträge dort online zu stellen, also da können sie die persönlich auch per Handschlag begrüßen, die Kollegen, die das da gucken. Und das macht ja, glaube ich, diese ganze Situation so unglaublich schwierig. Es hat am Ende noch keiner eine Antwort darauf, wie neue Formate dort aussehen können, gerade die jetzt wirklich nachrichtlich arbeiten, reportagig vielleicht schon eher, kommentierend vielleicht schon eher, aber das im Unterschied zu erkennen. Und das ist mir auch bei der Heute-Show wichtig. Wir haben neulich mal wieder eine jüngere Gruppe da gehabt und die sagten auch, ja, wie schlimm das steht um die Politik, das kann ja in der Heute-Show sehen. Jein, es ist ein Satireformat. Vorsicht! Und da sind wir wieder beim Thema Medienbildung. Und das ist mir in den letzten Monaten, letztes Jahr auf den Panels habe ich das überhaupt noch gar nicht groß angesprochen, das ist mir in den letzten Monaten, wo ich in sehr intensiven Kontakt mit unglaublich vielen Jugendlichen auch war, ist mir das aufgefallen, da müssen wir mehr investieren, weil die kommen zu uns und die haben keine Ahnung, wie sie sich in dem Dschungel zurechtfinden wollen.
Wenn ich vielleicht an der Stelle mal noch ergänze, vielleicht ist es nicht ordentlich genug rübergekommen, aber die Formate, die ich genannt habe hier, das sind Formate, die sich entweder bei YouTube oder bei Facebook abspielen. Also das, ich rede da nicht von Fernsehformaten. Das ist ja auch die Plattform, auf der wir spielen. Was wir aber schon auch gemerkt haben, ist, wir haben ja am Anfang, als wir unsere Sachen aufgesetzt haben, haben wir ja auch gesagt, wir wollen ja nicht kopieren, was auf dem Markt ist, sondern wir wollen einen eigenen Ansatz haben und auch ein bisschen so wie eine Lücke füllen. Und da muss man auch sagen, als wir ins Benchmarking gegangen sind für Comedy-Formate, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nicht sagen, okay, das ZDF-Format ist besser als das ARD-Format und das ARD-Format ist besser als das ZDF-Format, sondern unser Markt benchmarken. Und für den ganzen Bereich Comedy ist das total einfach, weil da gibt es sehr viele erfolgreiche Formate, an denen man so einen Benchmark machen kann. Bei Informationen ist es schon sehr viel schwieriger. Also der Markt an wirklichen Informationsformaten in Deutschland ist sehr gering. Und man muss natürlich auch sagen, bei den News profitiert einfach daran, dass das jetzt quasi das zweite Standbein von ihm ist. Ja? Dass er halt einfach über diese Gaming-Sachen eine Community hat, die ihn sehr schätzt und die mit ihm den Weg hin zu einem anderen Format geht. Und ich glaube, das ist halt auch eine Überlegung, die man sich an manchen Stellen machen muss. Welche Leute, die schon eine Community haben und eine gewisse Glaubwürdigkeit, haben denn das Potenzial oder vielleicht auch die Motivation, eigentlich auch andere Dinge zu machen? Und inwiefern kann man diese Leute dann sozusagen auch mit denen dann eine andere Gruppe von Menschen wiederum so ansprechen?
Ich würde gerne noch eine zweite Frage reinnehmen, weil wir haben dann müssen gleich zum Ende kommen. Aber
ich habe meine Frage ist, richtet sich erstmal vielen Dank nochmal für die sehr interessante Runde. Meine Frage richtet Das ZDF hat letzte Woche eine Personalisierungsfunktion bei seiner Mediathek eingeführt. Bei der ARD-Mediathek wird es demnächst auch eingeführt. Auf der IFA wurde das schon vorgestellt. Der WDR macht es schon seit einer ganzen Weile. Sehen Sie, dass die Möglichkeit zur Personalisierung, ich kann mich bewusst dafür entscheiden, noch stärker über Politik informiert zu werden oder mich bewusst dagegen zu entscheiden, sehen Sie das eher als Risiko oder eher als Chance?
Wollen Sie anfangen, oder? Ja, also ich glaube, was dazu, es ist ja keine 100% Personalisierung. Also ich glaube, das ist sozusagen, das war ja auch eine Debatte, die dann sowas einhergeht. Wir wollen ja nicht damit ermöglichen, die Gefahr ist ja, dass jeder sich in seiner eigenen Filterblase befindet und dass ich eben sage, okay, ich baue mir jetzt eine Welt, da findet nur Traumschiff statt und da bekomme ich überhaupt nicht mit, dass es Nachrichtensendungen gibt und das wäre ja dann ein Brechen mit dem Prinzip auch, wofür öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht, nämlich eine Grundversorgung mit allen Bereichen. Tatsächlich ist es ja auch nicht so, dass ich mir die Mediathek zu 100% personalisieren kann, sondern dass es eine Mischung ist aus redaktionellen Empfehlungen und einer Personalisierung. Die Personalisierung dient eher halt auch dazu, dann wiederum in bestimmten Segmenten das zu ersetzen, was es bisher war, dass ich eben zu bestimmten Zeiten eingeschaltet habe und dann eben das gefunden habe. Und da gibt es aber dann auch wieder genauso die Logik, dass man natürlich über einen redaktionell gesteuerten Empfehlungsrhythmus dann wiederum zu bestimmten Sachen dazu gruppiert und das wird da auch redaktionell gemacht, so ist die Redaktion auch aufgestellt, um das nicht in so einer rein automatisierten Personalisierung zu ermöglichen. Eine rein nur automatisierte Personalisierung sähe ich natürlich kritisch, weil das ja bedeuten würde, dass man bestimmte Sachen oder man guckt sich halt nur Sport an oder so. Aber zum Beispiel die Vorteile einer Personalisierung zu kombinieren mit einer redaktionellen Empfehlung, um die Leute dann vielleicht auch gezielter mit bestimmten Nachrichteninhalten zu erreichen und mit bestimmten politischen Formaten, finde ich, entspricht eher einfach dem, was State of the Art ist.
Die BBC wird damit jetzt ja auch mit einem riesen Engagement da reingehen. Ist ja, glaube ich, eines der umfangreichsten, teuersten und strategisch umwälzendsten Projekte, was die jemals gemacht haben, jetzt eine radikale Personalisierung dort auch einzuführen. Die Gefahren haben wir, glaube ich, eben schon skizziert und die sind riesig. Das ist nämlich genau die Filterbubble, die da drin steckt. Die kann ich immer versuchen, dann abzufedern. Wir werden überhaupt nicht drum rumkommen, weil in der Lebenswelt, wenn wir da wieder sind, unserer jüngeren Zuschauer, da ist die Personalisierung Realität. Das ist nicht mehr die Frage, ob wir die einführen über eine Mediathek, sondern die findet über soziale Medien jeden Tag Algorithmus gesteuert, Klammer auf, von einem Algorithmus, den wir nicht kennen, wo wir nur aufgrund von Annäherungen und Expertenkonferenzen immer so erahnen können, aha, was müssen wir tun, um da vielleicht ein bisschen besser gerankt zu werden. Aber die findet täglich statt und die findet milliardenfach statt und die wird ja jetzt schon zum Problem. Und wir müssen uns halt irgendwann fragen, ist so ein Algorithmus die Privatsache eines Mediums oder eines Unternehmens, eines US-amerikanischen globalen Unternehmens, oder weil der Einfluss auf unsere Demokratie und unsere Debattenkultur so riesig ist, ist das nicht eine Frage der Öffentlichkeit, des öffentlichen Gutes? Wir haben einen hochregulierten Rundfunksektor, einen fast nicht regulierten Websektor und diese Algorithmen sind ein Problem.
So, dann würde ich sagen, da ganz hinten gab es eine Frage. Wir müssen zum... in jedem Fall. Dann machen wir die zwei Fragen hinten
ganz,
ein
ganz, und hier vorne ganz, erste ganz kurz, nur drei. Nur drei Anmerkungen und die Frage ist letztendlich eine Einschätzung von eurer Seite halt auch. Also ich finde, ich bin selber Vater, meine älteste Tochter ist 18, ich selber gucke kaum lineares Fernsehen und ich denke, in der Zukunft wird sich das auch stark verändern von den Eltern her und Kinder und Jugendliche adaptieren im Grunde das Medienkonsumverhalten ihrer Eltern, wenn nicht direkt, aber dann doch in Zukunft, auch was den Nachrichtenkonsum angeht, ob ich ARD gucke oder ob ich RTL gucke etc., das wird sich irgendwann in der Zukunft ja letztendlich fortsetzen und das wird sich auch einfach stark verändern mit den neuen Technologien, mit den neuen Medien und mit den neuen Elterngenerationen, die auf uns zukommen. Die andere Sache ist eben, die Medienkompetenzvermittlung in den Schulen oder auch die Medienkompetenzvermittlung der Eltern an ihre Kinder, das ist, glaube ich, ein ganz großer Ansatz. Da muss man ganz stark ran, dass da in der politischen Sphäre auch mehr darauf geachtet werden muss, dass dort Unterricht stattfindet, dass mehr Ressourcen reingesteckt werden, dass die Kinder dort nicht alleine gelassen werden, weil der Medienkonsum, der findet in den Schulen statt, auf den Schulhöfen statt, und in ihren kleinen Zirkeln, in denen sie sich letztendlich befinden. Ich finde, sie machen das im Großen und Ganzen sehr gut und es ist eine Ergänzung zur Kommunikation, die wir so ja nicht hatten. Ja? Also sie hängen aber nicht nur irgendwie vor ihren Smartphones, sondern es ist eine Ergänzung der Kommunikation. Ich finde das grundsätzlich erstmal gut. Und das ist auch das Dritte, was ich jetzt mal ein bisschen kritisiere, ist, dass hier niemand von der Politik sitzt. Weil was ist denn eigentlich mit dem Jugendlichen irgendwie? Wann erfährt der denn, was eigentlich Politik bedeutet? Wenn der in seinem Nahbereich nicht beeinflussen kann, dass sich etwas verändert, positiv für ihn verändert, ja, dann wird er sich für Politik auch nicht interessieren. Und deswegen muss das Wahlalter ganz grundsätzlich runtergesetzt werden, damit Politik für Jugendliche auch erlebbar bleibt. Im kommunalen Bereich, ich komme aus Hamburg, da gab es jetzt eine Wahl ab 16 Jahren. In den Schulen gab es große Diskussionsrunden mit Politikern, die Schülerinnen und Schüler waren hochpolitisiert, die haben ihre Themen gehabt, die wollten mitreden und sie konnten endlich entscheiden und sind auch zur Wahl gegangen. Ja, und ja, das muss man ausweiten und das muss man auch auf Landesebene und auf Bundesebene natürlich auch mal andenken. Danke.
Okay, gerne. Dann hier vorne in der ersten Reihe.
Eine Frage an Sie, speziell um den Jugendkanal, ZDF ARD. Inwieweit, aber ich habe mir notiert, was Sie sagten oder was hier gesagt wurde, informieren, Unterhaltung und Orientierung, klassisch jugendsoziologisch orientiert, also Verstehbarkeit, Jugend und Verstehen, also die Älteren, also die Macher verstehen. jetzt in der Vergangenheit, das ist die Frage, die ich an Sie speziell richte, weil Sie da auch jetzt verantwortlich sind, inwieweit spielte eine Rolle, gerade in der Diskussion um Jugendkanal, hatte ich immer so den Eindruck, in der Rückerinnerung meiner eigenen Jugendzeit in den 70er Jahren, da gab es Formate für Jugend bis 30, genau dasselbe. Es ist ein Fortschritt, hier schon auszudifferenzieren, also eben halt die 24- bis 29-Jährigen anders zu behandeln als die unter 18-Jährigen. Also das ist schon ein Fortschritt, das sehe ich also auch so. Aber die Frage ist, der eigene Courage, sei es jetzt der Rundfunkräte, die häufig verschlossene Aussage und so weiter, wo wenig Transparenz ist, inwieweit als Sie als Medienmacher, ich will jetzt nicht sagen, also inwieweit Sie das mitreflektieren, was damals in der Vergangenheit, wo zum Beispiel im WDR die Radiothek abgesetzt wurde, weil es zu renitent war. Und spielt das immer noch eine Rolle, gerade bei ARD und ZDF, dass man hier sich auf einen Minimalkonsens einigt, Information, Unterhaltung, Orientierung, also klassisch Jugendsoziologe, also eher jugendversteherisch, und dann halt alles, was da ein bisschen, und dann halt nur sich reduziert auf die Performance, auf das Design und so weiter, à la Boris Rosenkranz.
Ja, nö, also nö, wir sind nicht brav, weil wir Angst vor Gremien haben, das wäre ja schrecklich.
Ja, aber das war eine Diskussion
ja. Im Jugendkanal. Nö, aber das wäre aber sozusagen das jetzt die Antwort, ja. Kurz gefasst.
Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle nochmal lieben Dank an die Teilnehmer der Runde und dann vorab schon mal ein schönes Wochenende an alle.